Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir machen heute weiter mit unserer Reihe aus dem Kolosserbrief. Und ich finde, persönlich habe ich die schönste Stelle abbekommen. Also, genau, das merkt ihr euch fürs nächste Mal. Also Kolosser 3, die Verse 1 bis 17 sind wunderschön. Und wenn man die liest, ja, sollte einem eigentlich das Herz aufgehen. Und wie so oft bei Dingen, die man in der Bibel liest, liest man sie und denkt sich, ja, ist richtig, stimmt. Ja, das ist korrekt. So sollte man leben, sagen wir so oft, ja. Und ich habe mir heute die Frage gestellt, welche praktische Wirkung hat eigentlich unser Leben mit Jesus? Wenn wir diese Verse nachher aus dem Kolosserbrief lesen, was bewirkt das eigentlich praktisch in meinem Leben? Was löst das aus? Was hat sich in dir und in deinem Leben, seit du mit Jesus gehst, eigentlich verändert? Und wir fangen mal mit den Kolosser 3, die Verse 1 bis 4 an. Da heißt es nun, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart worden ist, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Schaut auf das, was droben ist, nicht das, was auf dieser Erde ist. Für wen von euch ist das Wort Gottes eine Richtschnur? Leute, die mich kennen, vermuten jetzt eine Fangfrage. Ja. Und die liegen nicht ganz verkehrt. Ich habe da mal was mitgebracht. Ich brauche mal zwei Leute, ganz spontan. Die müssen nur was festhalten. Ein Ende festhalten und das andere. Einmal das Ende festhalten und einmal das Ende. Und dann geht einfach mal so nach da, genau, wunderbar. Also ihr seht hier eine Richtschnur, richtig? Und normalerweise, es ist richtig, die Bibel ist eine Richtschnur für unser Leben, aber ich empfinde es ist mehr als nur das. Ich meine, wir halten uns an der Richtschnur fest, wir gehen diese Richtung, wir wissen, alles klar, wenn ich mich dran festhalte, dann kann ich mich nicht verirren. Jetzt soll es ja Menschen geben, ne? Jens, du kannst mal herkommen. Ja? Und kannst das Ende mal festhalten. Jetzt soll es ja Menschen geben, geh einfach weiter zurück, das schön gerade hängt, genau. Jetzt soll es ja Menschen geben, ja, die halten sich an der Richtschnur fest. Halten sich fest, gehen und plötzlich hören sie irgendwas, oh, was? Und stehen plötzlich da und denken, was ist jetzt richtig? Und gehen vielleicht in die falsche Richtung. Ja, weil sie, und das ist ja den Kolossern passiert, das haben wir ja in den ersten zwei Kapiteln gesehen, sie haben irgendwas gehört von irgendwelchen Leuten und haben plötzlich an dieser Gabelung gestanden und wussten nicht mehr, was ist jetzt richtig? Danke, ihr dürft loslassen. Ja, was ist jetzt richtig? Und deswegen ist es schon richtig, dass die Bibel eine Richtschnur unseres Lebens sein soll, aber ich finde, es müsste eigentlich viel mehr sein als das. Es müsste viel mehr sein als das. Ich meine, wir halten uns an der Bibel fest, richten uns danach, was sie uns sagt. Und ich habe manchmal das Gefühl vergessen, dass das Wort Gottes in uns leben soll, in unserem Herzen sein soll, verankert in unserem Herzen. Und wenn etwas in deinem Herzen verankert ist, dann ist es schwer für jemand anderen, das rauszunehmen. Als wenn du dich nur irgendwo festhältst. Wir sind mit Christus auferweckt worden, sagt der Kolosser 3. Wir sind auferweckt worden. Also was genau ist da passiert? Du bist, als du dich entschieden hast, dein Leben mit Jesus zu gehen, mit Jesus gestorben und mit Jesus wieder auferstanden. Du bist eine neue Kreatur. Du bist ein neuer Mensch, ein neuer innerer Mensch. Es hat sich etwas in dir verändert. Und wer sich an seine erste Zeit als bekehrter Christ erinnert, der erinnert sich noch an dieses Gefühl, an diese Wärme, an diese Power, die man plötzlich in sich spürte. Und 30 Jahre später sitzt man da und denkt vielleicht, Wo ist sie hin? Die Bibel und das Wort Gottes ist ja nicht nur ein Wort, das uns Richtlinien und Gebote an die Hand gibt, sondern es sollte mehr als das sein. Es sollte mehr als das sein. Ich meine, wenn ich mich an die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland halte, welchen Bezug habe ich dann dazu? Welchen Bezug habe ich zu den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland? Ich weiß, ich muss mich dran halten, sonst gibt es Ärger. Ja? Sonst kriege ich Probleme. Und welchen Bezug hast du zu den Geboten Gottes, die du in der Bibel findest? Ist das das Gleiche für dich? Wenn ich mich nicht dran halte, dann kriege ich Ärger? Ja, kann schon sein, dass sich das in Probleme bringt, wenn du dich nicht an die Gebote Gottes hältst. Aber was ist deine Motivation, nach dem zu leben, was in dem Wort steht? Ist es die Angst? Oder ist es die Liebe zu Gott? Auferweckt mit Christus. Vorher mit ihm gestorben, dann mit ihm auferstanden. Unser Leben sollte nicht mehr das Gleiche sein wie vorher. Wir sollten nicht mehr so denken wie vorher. Es sollte sich etwas in unserem Herzen, in unserem Leben verändern. Ich meine, die Gesetze eines Landes halten Ordnung, das wissen wir. Aber die können sich ändern. Gesetze in der Bundesrepublik Deutschland können sich ändern. Nicht alle, aber schon einige. Und wenn wir festgestellt haben, wenn wir die Bibel lesen und wir sie ein Jahr später wieder aufschlagen, ich hoffe zwischendurch auch, aber macht das mal mit einer anderen Bibel, nicht mit der, die ihr täglich lest. Nehmt mal irgendeine Bibel, kauft euch eine, legt die hin, ein Jahr weg und guckt ein Jahr später wieder rein und schaut nach, ob sich irgendwas drin verändert hat. Ich vermute nicht. Ja? Und die Gebote Gottes sind mehr als nur eine Ordnung. Sind mehr als nur, ich halte mich daran, damit ich nicht vor Gericht komme. Wenn das deine Motivation ist, dann bitte ich dich, denk nochmal drüber nach. Denk nochmal drüber nach, ob das wirklich richtig ist, zu sagen, ich halte mich an die Gebote Gottes, damit ich nicht vor Gericht komme. Oder ich sage, ich halte mich an die Gebote Gottes, weil ich Jesus liebe. Weil ich mein Leben liebe. Kolosser 3, 5 bis 11. Da steht jetzt, was wir tun sollen. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr diese Dinge, in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber lebt auch ihr alles das Alte ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allen. Was passiert, wenn du dir diese Verse, die wir jetzt gerade gehört haben, und ich finde, die sollte man sich ruhig 3-4 Mal durchlesen, dass man sie ein bisschen sich verinnerlicht hat, was wir dort tun sollen. Und wenn ich das lese, was ich dort tun soll, dann kriege ich den kalten Schweiß auf die Stirn. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr Bibel lest und ihr lest etwas, wie wir leben sollen, was wir tun sollen, und du fragst dich, wie soll ich das denn bitte schaffen? Ich meine, okay, Unzucht kriege ich noch hin. Ja? Also ich gehe nicht fremd, bleib bei meiner Frau, also das schaffe ich. Das gelingt mir noch. Unreinheit, okay, das ist klar. Habsucht, wenn ich unbedingt was haben will, ich weiß nicht. Wann fängt Habsucht an? Das ist immer so die Frage. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Okay, Zorn, Wut, Bosheit, ja, manchmal ein bisschen zornig werden, ich meine Güte, das kann schon mal passieren. Bosheit, ich meine, wer von uns ist boshaft? Meldet sich einer freiwillig? Nein, okay, ich merke schon. Ja, also, ja, oh, das hier, Lästerung, Lästern. Wenn ich jetzt fragen würde, wer lästert gerne? Keiner, nein. Nein, habe ich fast noch nie gemacht. Ja? Also schändliches Reden, Belügen, das sind Dinge, die wir lassen sollen, ja. Das lesen wir und sagen, ja, stimmt. Oh, richtig. Meine Güte, das soll ich alles lassen. Und ich soll mich damit beschäftigen und mir Gedanken machen, was davon habe ich denn so an schlechten Eigenschaften und Charakter, die ich irgendwie lassen soll. Und da passiert etwas bei uns, wo ich denke, wenn ich das alles, ich schaffe das nicht. Sorry, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht alles einhalten. Das ist mir zu viel, das ist mir zu viel Druck. Das ist mir einfach zu viel Druck. Das ist so das menschliche Empfinden, wenn man das liest, dass man sich sagt, eigentlich ist mir das zu viel. Ich weiß nicht, wie euch das so manchmal geht, wenn ihr das lest. Und ihr denkt, eigentlich ist mir das zu viel. Und das Schlimme daran ist noch, dann kommt irgendeiner auf dich zu und sagt, hör mal, mein Freund, ich habe gehört, dass jemand erzählt hat, dass du das und das gemacht hast. Dann hat er das noch nicht mal selber mitgekriegt, sondern hat von irgendwem gehört, übrigens unter dem Punkt Lästerung, ne, dass du das und das gemacht hast. Und dann denkst du, toll, es kommt schon wieder einer auf mich und sagt, hey, hör mal, siehst du, du hast was falsch gemacht. Du hast was falsch gemacht. Und das Schöne ist ja, wenn wir diese Worte ein bisschen genauer lesen, dann schreibt Paulus hier manche Dinge in der Vergangenheit. Ja? Wir sollen das lassen, ja. Aber er schreibt in Vers 7, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. So, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt ist es ja so, wenn wir Christen sind und an Jesus glauben, dann sagen wir ja, wir leben in Jesus. Richtig? Ist da einer meiner Meinung? Okay. Ja, wir leben in Jesus. Und wenn wir diese Dinge lesen, dann heißt es ja für mich, ich lebe nicht mehr in diesen Dingen. Ich lebe nicht mehr in diesen Dingen. Und trotzdem muss ich aufpassen, dass mir diese Dinge nicht passieren. Richtig. Aber dort ist etwas in meinem Leben passiert, was mir hilft, nicht mehr in diesen Dingen zu leben. Denn, Vers 9 heißt es, ihr habt den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen. Durch die und seid erneuert in der Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat, durch Gott. Wir leben in Christus. Wir haben den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen. Wir müssen uns dem nicht mehr unterwerfen. Wir werden den manchen Dingen vielleicht noch begegnen. Unser Charakter ändert sich ja nicht von heute auf morgen. Aber ich muss nicht mehr darunter leben und unter Umständen darunter leiden. Aber wir müssen immer noch daran arbeiten, sie abzulegen. Ja? Das ist Anziehen und Ausziehen, das ist ja immer so, das Leben ist kein One-Suit. Ja, ich mache keinen Reißverschluss auf, lasse es fallen und alles ist weg. Wenn ich mich anziehe, ich weiß nicht, wenn du zu Hause bist und dich morgens anziehst, hast du auch, du hast zwei Socken, das bedeutet zweimal bücken. Ja? Du hast zwei Schuhe, das bedeutet noch zweimal bücken. Das heißt, wenn ich etwas anziehe oder etwas ausziehe, dann mache ich das Stück für Stück. Und ich finde, so ähnlich funktioniert das hier auch. Es wird dir nicht gelingen, dein Leben mit Jesus zu leben und plötzlich ist dein Charakter engelsgleich. Bei dem einen mag das funktionieren. Bei den manchen vielleicht nicht, ich weiß ja nicht. Du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, boah, da kenne ich einige, wo das nicht funktioniert hat. Freunde, Vorsicht, Lästerung. ich weiß nicht, oder kennt ihr einen, der engelsgleich gewesen ist? Dann danach, außer ihr, euch selbst natürlich, ne? Ist klar. Okay, ja, also wir bekommen schnell ein Bild davon, wenn wir denken, ja, engelsgleich, eigentlich bin ich ja eigentlich so einer. Ja, wir selbst sehen uns ja manchmal gar nicht so kompliziert, wie uns andere sehen. Ja? Und wir müssen daran arbeiten, natürlich. Und wir haben den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und wir können unseren Blick jetzt quasi von unseren Verfehlungen und von unseren falschen Handlungen abwenden auf Jesus, zu ihm hin. Mit ihm sind wir auferweckt. Wie oft vergessen wir das? Wir lesen hier, legt ab den Zorn, die Wut, und dann sitzt du da und denkst, ja, verdammt nochmal, ich soll die ablegen, ich schaff's nicht. Und ich richte meinen Blick auf mein Versagen, auf das, was ich nicht geschafft habe, statt meinen Blick auf den zu wenden, der mir helfen will. Auf Jesus. Immer wieder kommt jemand auf dich zu, Freundchen, ich habe in der Bibel gelesen, du sollst das und das tun. Und was habe ich gesehen? Das sind die Besten, die liebe ich am liebsten, diese Typen, ja, die auf dich zukommen und dir vorhalten, was du alles nicht kannst und was die Bibel sagt, was sie sollen. Und selber kriegen die ihr Leben nicht in den Griff. Ich meine, das Witzige ist, ich weiß nicht, wenn du Kinder hattest, die schlauesten Ratschläge von Leuten zu deinen Kindern, wer hat dir die gegeben? Meistens die, die keine Kinder haben. Ne? Komisch, oder? Dass es alle erlebt haben? Ich fasse das nicht. Es ist unfassbar. Ich dachte, das hätten wir nur wir erlebt. Nein, und dann hältst du dich? Ja, kenne ich. So eine Typen. Unfassbar. Und so ähnlich ist das hier im christlichen Leben auch. Ja, da sind Leute, die erzählen dir, oh ja, ja, du bist doch Christ, oder? Selber sind sie keine, haben mitbekommen, du bist Christ. Also sagen die sich, dann muss der ja eigentlich irgendwie, dann darf der ja keine Fehler machen. Ne? Und dann kommen die auf dich zu und sagen, ich habe gehört, du bist Christ. Und dann schreist du dein Kind an? Shocking. Was? Also, so ist das, ja, oder nicht? So, ja. Gut, dass wir uns nicht danach richten sollen müssen, was die uns sagen, sondern dass wir uns nach dem richten können, was uns das Wort sagt. Also, was bedeutet es denn nun für mich? Ja, welche Auswirkungen soll es denn für uns haben, wenn wir wissen, dass es mehr sind als nur Regeln? Gottes Wort sind nicht nur Regeln. Es ist nicht nur eine Richtschnur. Jesus soll durch uns scheinen, durch das, wie wir handeln. Nicht die Richtschnur an unserer Hand soll leuchten. Ich weiß nicht, steht in keinem Teil der Bibel. Sondern die Liebe Gottes soll durch uns strömen. Das Licht Jesus soll durch uns leuchten, finde ich in der Bibel. Nicht die Bibel in deiner Hand soll leuchten, wenn du sie festhältst. Ja? Versteht ihr? Es ist richtig, die Bibel zu lesen und sie als seine Richtschnur zu nehmen. Aber es ist viel wichtiger, das, was dort drin steht, zu nehmen und in sein Herz hineinzulassen. Lass Jesus in dir wirken. Überprüfe dein Herz. Überprüfe dich, mit welchen Augen du die Menschen siehst und mit welchen Augen du dich selbst siehst. Und immer wieder, wenn ich Geschichten in der Bibel über Jesus lese, dann bin ich fasziniert davon, wie er mit Menschen umgegangen ist. Wie er mit Menschen umgegangen ist. Und dann sehe ich manchmal und gucke uns an, wie wir miteinander manchmal umgehen und denke, Alter, irgendwas stimmt hier nicht. Johannes 8, 4 bis 7. Und die Pharisäer sagten zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder, schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werf als erster einen Stein auf sie. Also Jesus kannte das Gesetz. Er wusste, was nach jüdischem Gesetz nun richtig war. Und ich finde es fantastisch, wie er sich nicht sofort reagiert. Er hätte ja sagen können, ja klar, Gesetz ist Gesetz. Er setzt sich hin, malt mit dem Finger auf die Erde. Das passiert ja öfter mal, dass man das liest, dass er irgendwelche Zeichen in die Erde malt oder irgendwie. Da frage ich mich, warum macht er das? Und ich denke mal, er denkt nach. Er denkt nach und überlegt sich, was jetzt zu tun ist. Ja, er handelt nicht impulsiv, sondern er sagt, einmal ruhig, einmal kurz einatmen, ausatmen und dann sage ich dir meine Meinung. Und Jesus sagt zu ihm, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und ganz ehrlich, ich bin so froh, dass die Leute wenigstens ehrlich waren. Ja? Das ist unfassbar. Da sagt Jesus zu diesen, die ihn versuchen wollen, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Bam. Und das muss sie so getroffen haben. Ich meine, warum wirft keiner den Stein? Ich meine, die waren aufgebracht. Die waren sauer, die waren wütend. Und dann wirft den ersten Stein. Und nichts passiert. Und ich kann mir vorstellen, und ich bin mir sicher, es hat sie getroffen. Es hat diese Pharisäer getroffen. Ob sie es nun zugeben, sie geben es ja am Ende auch immer noch nicht zu, aber ob sie es nun zugeben wollen oder nicht, ich bin mir sicher, es hat sie getroffen. Denn sonst hätte irgendjemand den ersten Stein geworfen. Irgendjemand. Und so ähnlich machen wir das heutzutage ja auch noch. Wir steinigen ja auch noch Menschen. Was? Ich habe noch nie einen Stein geworfen auf irgendjemanden. Das stimmt. Aber deine Worte, die du sagst, sind so ähnlich wie Steine. Weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Wenn jemand irgendwas Gemeines zu dir gesagt hat, wie hat sich das angefühlt? Als hätte dich jemand verletzt. Ja? Und so ist das hier auch. Und wir lesen, lass die Bosheit, lass die Wut, lass das. Und wir gehen auf Menschen zu und sagen, hast du gelesen? Lass es sein. Du Versager, du schaffst es einfach nicht. Und schon wieder habe ich dich dabei erwischt. Jesus hat dieser Frau nicht gesagt, und schon wieder habe ich dich dabei erwischt. Oder was für eine blöde Kuh bist du denn? Schäm dich, in die Ecke. Nein. Johannes 8, 10 bis 11, die Verse drauf. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie hin? Hat dich niemand verurteilt? Sie aber sprach niemand her. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Ich verurteile dich nicht. Wir dürfen hier nicht eins nicht vergessen, ja? Das war jetzt kein Freibrief für diese Frau. Das war eine Chance. Das war eine Chance für sie, weil Jesus ihr am Ende mitgab und sündige von jetzt an nicht mehr. Ich denke, diese Frau hat erkannt, welche Konsequenzen es hat, nicht mit Gott zu leben. Sie hat es am eigenen Leib erlebt und Jesus hat sie gerettet vor dem Tod. Und das hat er mit uns auch gemacht. Er hat uns vor dem Tod gerettet. Er hat uns vor dem Tod gerettet. Wir sind so ähnlich wie diese Frau. Wir haben gesündigt. Jesus ist für uns hingegangen, hat überlegt, was er tut, hat sich für uns töten lassen, ist für uns auferstanden und sagt uns jetzt, sündige von jetzt an nicht mehr. Er verurteilt uns nicht, wenn wir Buße tun. Er verurteilt uns nicht, wenn wir sehen, dass er der Weg für uns ist. Aber sündige von jetzt an nicht mehr. So ist Jesus. Jesus schaut nicht darauf, was sie getan hat. Schaut nicht darauf, was wir getan hat. Sondern er hat einen Weg für uns gefunden. So wie er einen Weg für diese Frau gefunden hat. Er hat einen Weg für uns gefunden, uns zu retten. Er ist unser Ausweg. Und so zu werden wie er, ist der Weg, dass du dein Leben und das Leben anderer Menschen verändern kannst. Nicht der erhobene Zeigefinger, sondern die helfende Hand. Und Paulus zeigt uns im Kolosser auch einen Weg, wie wir das schaffen. Wie wir es schaffen können, so zu werden, wie Jesus war. Und das lesen wir im Kolosser 3, die Verse 12 bis 14. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem aber allen zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Ich weiß nicht, wenn du diese Verse liest, spürst du die Liebe, mit der Paulus diese Verse geschrieben hat? Ich meine, er denkt nicht daran, wie blöd die Kolosser gewesen sind, als sie auf die falschen Lehren gehört haben. Er hat sie darauf hingewiesen am Anfang, ja. Und er zeigt ihnen und er zeigt auch uns einen Weg daraus. Aber wenn man das liest, die Liebe, die da drin steht, Da steht nicht so, lass das, lass das, lass das und damit dir das nicht passiert, mach das, mach das, mach das. Sondern er hat noch ein bisschen was eingefügt. Zieht an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Lass das mal auf dich wirken. Auserwählt, heilig und geliebt. Reicht. Das ist gut. Verstehst du, was da passiert, wenn du das liest? Du bist auserwählt, heilig und geliebt. Und dann schau dir an, dass du herzliches Erbarmen hast, Güte hast, Demut hast. Wie leicht fällt einem das, wenn man weiß, wie viel man in Gottes Augen wert ist, sich dieser Dinge anzunehmen. Wie oft setzen wir uns unter Druck und sagen, oh, ich muss geduldig werden, ich muss demütiger werden, ja, ich muss den anderen ertragen. Hier steht, ich weiß nicht, ob sie das Wort extra gewählt haben, ertragt einander. Das hört sich irgendwie schon ein bisschen hart an. Und vergebt euch gegenseitig. Wir sind auserwählt, heilig und geliebt. Und dann fällt uns doch eigentlich gar nicht mehr so schwer, uns diese Dinge anzueignen. Langmütig zu sein, freundlich zu sein, mit der Liebe Gottes zu leben. Wenn du dir dessen bewusst bist, was du bist, zieht an, steht auch hier wieder, zieht an, eins nach dem anderen. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut. Nimm dir erstmal eins von diesen Dingen, die dir besonders schwer fallen. Stell das hinten an. Nimm dir das nächste, was dir besonders leicht fällt. Mach das zuerst und dann nimm das nächste. Du musst dich ja nicht immer erst mit dem Schwierigsten begnügen. Ich habe das gestern beim Single-Kurs ja auch gesagt. Wir möchten manchmal so, zack, fertig. Das möchte ich. Fertig sein. Und jetzt überleg dir mal, du hättest die Chance zu studieren und die geben dir nur 6 Monate und sagen, hier bitte, du darfst jetzt sofort deine Bachelorarbeit schreiben, jetzt sofort, und dann hast du bestanden. Jetzt sofort, setz dich hin. So, wenn du jetzt nicht gerade hoch, super, mega intelligent bist, kann ich dir versprechen, es wird dir nicht gelingen. So. So eine Bachelorarbeit bedarf nämlich Vorbereitungszeit und meistens Regelstudienzeit, ich weiß nicht, glaube ich, 6 Semester, 3 Jahre. Ja, das hat schon seinen Grund, warum das so ist. Das hat schon seinen Grund, warum das so ist. Und wenn wir diese Dinge in der Bibel lesen, zieht nun an, dann haben wir das Gefühl, ich muss das alles sofort und jetzt können. Ich weiß nicht, ob dir das manchmal so geht. Jetzt muss ich das können. Ich lese diese Bibelstelle und denke, wow, ich brauche nie wieder Bibel lesen, das reicht für mein ganzes Leben, diese Stelle. Ja? Ja, natürlich, das reicht für dein ganzes Leben, diese Stelle. Das heißt ja auch nicht, dass dir das, wenn du jetzt das und das machst, klack, ist es passiert. Hier steht, zieht an, kümmert euch drum, macht. Es ist mehr als nur ein Einhalten von Regeln. Es ist eine Einstellung deines Herzens, was ich da mache. Du willst sein wie Jesus. Das sollte unsere Einstellung sein und nicht sein, ich kann nicht sein wie Jesus. Die Bibel sagt uns, wir sollen, das Licht Jesu soll durch uns scheinen. Die Bibel sagt nicht, du kannst nicht so sein. Das sagt die Bibel nicht, du kannst nicht so sein, sondern es soll so sein, dass Jesus durch dich durchscheint. Und das bedeutet für dich, dass du deine Sicht für dich, auf dich und auf das Wort Gottes ein bisschen anpassen müsstest. Zu sagen, Gott, die Bibel sagt, zieht an. Also werde ich mich darum bemühen, diese Dinge anzuziehen. Und du wirst feststellen, es wird dir nicht gelingen, innerhalb von einer Woche all das zu packen. Und die Liebe, steht in dem unteren Vers, die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält, die es vollkommen macht. Die Liebe ist nicht böse, sie ist nicht nachtragend, das wissen wir. Die Liebe ist helfend und zuvorkommend. Die Liebe ist das, was es zusammenhält. Und das bedeutet für mich, zuallererst brauche ich die Liebe Gottes in meinem Herzen. Ohne das wird mir das alles nicht gelingen. Ich werde es nicht schaffen. Ich brauche die Liebe Gottes. Kolosser 3, 5 bis 17, die letzten beiden Verse. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Der Friede Christus regiere in euren Herzen. Was ist der Unterschied zu Frieden und zu Frieden von Christus? Wir wissen, menschlicher Frieden ist unbeständig. Erschütterlich durch Umstände und Taten. Sobald ihr irgendwie einer querkommt, ist der Friede dahin. Das erleben wir im Kleinen wie im Großen auf der ganzen Welt. Das erleben wir hier zwischenmenschlich, erleben wir das. Wenn irgendeiner dir querkommt, dir blöd kommt, dann ist der Friede vorbei. Ich weiß nicht, wie viele Menschen Jesus schon blöd gekommen sind. Und trotzdem ist Jesus immer noch der Friede. Jesus hat sich von seinem Frieden nicht abbringen lassen. Der Friede Christus ist die wahre Freiheit zu wissen, egal was passiert, er ist bei mir. Er bleibt bei mir und er trägt mich und regiert in meinem Herzen, um es mir möglich zu machen, sein Wort nicht nur als Richtschnur zu nutzen, sondern auch darin zu leben. Der Friede Christus ist eine Garantie dafür, dass er in deinem Herzen wohnt und sich nicht wegbringen lässt. Nicht nur in der Theorie zu wissen, was ich tun und was ich lassen soll, sondern auch es in der Praxis anwenden zu können durch Jesus. Und das kann mir nur gelingen, wenn mein Leben dadurch geprägt ist, Jesus nachzueifern, das Wort Gottes in meinem Leben leben zu lassen. Und es soll, wie Paulus sagt, in mir wohnen. In mir wohnen. Es ist kein Gast, sondern ein Teil meines Lebens. Und ich wiederhole nochmal den Vers 17. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Alles durch ihn. Alles. Nicht allein, aber durch Jesus. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir in deinem Wort leben können, dass wir durch dich leben und dass du, Jesus, uns Dinge an die Hand gegeben hast, die unser Herz verändern, die unser Herz fallen und die unser Leben verändern. Danke dir, Vater, dass du uns nicht allein lässt, sondern dass du uns trägst durch deinen Heiligen Geist, dass du uns führst und dass du uns den richtigen Weg weist, uns an die Hand nimmst, uns trägst und immer, immer bei uns bist. Und ich bitte dich einfach, dass wir das, was wir im Kolosserbrief lesen, dass wir uns das zu Herzen nehmen, dass wir nicht nur abhaken und sagen, habe ich erledigt, sondern dass wir das nehmen, uns zu Herzen nehmen und ein Teil unseres Lebens werden lassen. Dafür danke ich dir, Jesus. Amen. Und wenn du jetzt gern Gebet möchtest, kannst du natürlich gern nach vorne kommen, dass wir dich segnen, für dich beten. Halleluja.